Die Lesung ist aus dem Buch Daniel, Kapitel 2. Und das ist Gottes Wort. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt, und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf gaben die Chaldäer dem König auf Aramäisch zur Antwort: O König, mögest du ewig leben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Der König antwortete den Chaldäern: Mein Entschluss steht unwiderruflich fest, wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Da antworteten sie zum zweiten Mal und sprachen: Der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir dir die Deutung verkünden. Der König antwortete und sprach: Ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil. Denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Die Chaldäer antworteten vor dem König und sprachen: Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer oder mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs: Warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könnte. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Daniel begann und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben, denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daraufhin ging Daniel zu Arioch, den der König beauftragt hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er nahm ihn beiseite und sprach zu ihm: Bringe die Weisen von Babel nicht um, führe mich vor den König, so will ich ihm die Deutung verkünden. Darauf führte Arioch den Daniel rasch vor den König und sprach zu ihm: Ich habe unter den Weggeführten von Juda einen Mann gefunden, der dem König die Deutung verkünden will. Der König antwortete und sprach zu Daniel, dessen Namen Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Mit deinem Traum und den Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde, und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Du, o König, bist ein König der Könige, dem der Gott des Himmels das Königtum, die Macht, die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als du, und ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert, so wird es auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil stark, zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Ganz so, wie du gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden losriss und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach diesem geschehen soll. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel: Wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zum Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb am Hof des Königs.
Ja, ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, es war ungefähr ein gutes halbes Jahr vor meiner Bekehrung. Da hatte ich Kontakt mit einem Pastor von den Sieben-Tags-Adventisten Und im Gespräch erklärte ich ihm, ja, es interessiert mich schon, das Übersinnliche, das Prophetische, das Geheimnisvolle. Dann gab er mir eine alte Lutherbibel, drückte mir sie in der Hand und sagte, ich soll doch mal das Buch Daniel lesen. Ich habe bis da, zu dem Zeitpunkt, noch nie eigentlich eine Bibel in der Hand gehabt, geschweige darin gelesen. Und dann das Buch Daniel. Ich habe also überhaupt nichts verstanden. Aber heute bin ich überzeugt, dass durch diese Geschichte von Daniel uns Gott ganz etwas Wichtiges mitteilen will. Das Leben von Daniel in diesem götzendienerischen Babylon. Es geht gerade in dem zweiten Kapitel jetzt um den König Nebukadnezar, um Daniel, um einen Traum. Aber die Hauptsache, oder ich will es so ausdrücken, der Star dieser Geschichte ist Gott selbst. Gott selbst, der unsere Zukunft kennt. Schauen wir in die Geschichte von Daniel im zweiten Kapitel. Das Babylonische Reich wurde regiert vom König Nebukadnezar. Er war ein Herrscher von fast unbegrenzter Macht. Er eroberte ja Jerusalem, Judäa. Und er ist zu vergleichen vielleicht mit dem uns bekannteren Sonnenkönig, dem französischen Sonnenkönig Ludwig XIV., der den Ausspruch tat, der Staat bin ich. Das war auch so ein absoluter Herrscher. Und Nebukadnezar war ähnlich. Der Spruch konnte auch von ihm sein, das babylonische Reich bin ich. Er war also absolut mächtig. Heute würden wir sagen, er ist ein Tyrann, ein Despot, ein Diktator. Er war Herr über Leben und Tod. Daumen hoch bedeutete Leben und Gunst und Daumen unten Tod und Vernichtung. Und wenn solche Diktatoren Träume haben und Träume, die sie beunruhigen und die sie nicht einordnen können, die sie nicht verstehen können, dann wird es gefährlich für die Menschen, die um sie herum sind. Denn Menschenleben galten eigentlich damals nicht gerade sehr viel. Und Nebukadnezar konnte diesen Traum nicht verstehen. Er konnte ihn nicht deuten. Vielleicht machte er ihm Angst. Es ist ja so, Diktatoren verbreiten oft Angst und Schrecken und haben aber selbst sehr viel Angst um ihre Macht, um ihr Leben. Er konnte diesen Traum nicht verstehen. Und für solche Sachen hatte er ja einen ganzen riesigen Stab von Traumdeutern, Wahrsagern, Zauberer, Magier. Ich will jetzt zusammenfassen, alles Okkultisten, die dem König hier zu Diensten standen. Und von diesen erwartete er nun, dass sie seinen Traum verstehen und ihm deuten könnten. In Vers 2 heißt es da, da befahl der König, man sollte die Traumdeuter, die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seinen Traum verkündeten. Zauberer, Wahrsager, Traumdeuter, Astrologen, Magier, Sterndeuter, Zeichendeuter, alle diese standen in seinem Dienste. Das war eigentlich die oberste Schicht der babylonischen Intelligenz und Weisheit. Und diese sollten jetzt antreten. Und zwar nicht, sie wurden nicht gebeten, sie sollen kommen, sondern Nebukadnezar gab den Befehl. Sie sollen jetzt antreten. Die, die immer sagen, sie wissen alles, sollen jetzt den Beweis antreten, dass sie den Traum deuten können. Die Traumdeuter waren natürlich schlau. Sie wollten vorher den Traum wissen und dann konnten sie ihn natürlich auch richtig deuten, so wie es für sie am besten war. Nebukadnezar hat entweder diesen Traum ganz vergessen oder bruchstückhaft vergessen. Das kennen wir vielleicht auch, dass wir in der Nacht aufschrecken und dann nicht mehr wissen, warum eigentlich. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Traum, einen sehr angenehmen Traum. Ich bin aufgewacht und der Traum hat mich gefreut. Und dann wollte ich wieder weiterschlafen und wieder in den Traum hineinfinden. Ich konnte nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, um was es ging. Ich wusste nur, er hat mir Freude bereitet. Der Traum von Nebukadnezar, der bereitet ihm Sorge, weil er ihn nicht verstand. Und er verlangte hier im Vers 5 von den Okkultisten, da schreibt er, heißt es, wenn ihr mir nicht den Traum samt der Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke gehauen werden und eure Häuser zum Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehren empfangen. Also Daumen hoch, wenn sie es können, Leben und Gunst und Ehre, Daumen unten, Tod und Vernichtung. Kein leichtes Leben für so Traumdeuter an diesem Hof. Aber die Traumdeuter ließen nicht locker. Sie wussten ja nicht, was er geträumt hatte. Und das machte den Nebukadnezar eigentlich nur noch misstrauischer, dass sie hier Zeit gewinnen wollen. Und sein Entschluss, sie zu töten, stand fest. Und jetzt wurde es natürlich für die Traumdeuter und Zeichendeuter eng. Sie kamen an ihre Grenzen. Denn sie wussten nicht den Traum. Sie waren nicht imstande. Weil nämlich Nebukadnezar diesen Traum vom Gott des Himmels empfangen hat. Der Gott Daniels, der Gott Israels, hat ihm diesen Traum gegeben. Er, Gott, gab ihm diesen Traum. Und nur Gott selbst wusste, was dieser Traum auch bedeutete. Er gab einem heidnischen König einen Traum. Und daher mussten eben diese Traumdeuter bekennen, kein Mensch kann das wissen. Nur ausgenommen die Götter. Und die Götter, die wohnen nicht bei den Menschen, weil sie es gar nicht gab. Diese Traumdeuter hatten keinen Zugang zu dem wahren Gott. Und der wahre Gott will aber Zugang den Menschen geben. Er will kein ferner Gott sein. Die Juden hatten zur damaligen Zeit einen gewissen Zugang durch Mose, durch die Propheten, durch die Hohenpriester, durch die Opfer. Gott wollte immer schon in ihrer Mitte sein. Er hat es ihnen verheißen und versprochen, das steht schon in den Mosebüchern, dass er Wohnung nehmen will in ihrer Mitte. Und solange sie gehorsam waren, war er in ihrer Mitte. Gott ist ein Gott der Nähe, nicht der Ferne. Das ist auch für uns wichtig, dass wir das erkennen, dass Gott ein Gott der Nähe ist. Er will uns nahe sein und dass wir Zugang haben zu ihm. 2. Korinther schreibt Paulus, dass wir der Tempel sind und Gott Wohnung nehmen möchte. In uns und auch in der Gemeinde als Tempel. Er will mitten unter uns sein. Und in Hebräer steht, dass wir Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang oder Zugang in das Heiligtum. Wir haben Zugang zu Gott durch das Blut Jesu Christi, des letzten Opferlammes. Und denken wir nur an die Zusage, wo steht, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber diese Okkultisten hatten keinen Zugang zum wahren Gott des Himmels. Sie konnten diesen Traum nicht deuten. Und da wurde der König natürlich zornig und befahl, dass man sie umbringt. Das heißt es, und der Befehl ging aus und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Das betraf jetzt auch Daniel. Und da müssen wir vielleicht in das erste Kapitel kurz hineinschauen, warum hier Daniel auch zum Handkuss kommen sollte. Daniel war ja ein adeliger Jüngling, der nachdem Jerusalem erobert wurde, nach Babylon deportiert wurde. Er musste jetzt in einer Welt leben, die nicht seine Welt war, eine antigöttliche. Und er musste ein Umerziehungsprogramm über sie ergehen lassen, er und seine Gefährten. Sie bekamen neue Namen, also eine neue Identität. Daniel heißt zum Beispiel, Gott ist mein Retter. Die Namen der Israeliten hatte immer einen Bezug zu ihrem Gott. Und jetzt bekamen sie andere Namen, die praktisch einen Bezug auf die Götter von Babylonien hatte. Dagegen konnte Daniel nichts machen. Wenn mich jemand Franz nennt, kann ich auch nichts machen. Nächstes werde ich nicht zum Franz. Aber als er mit diesen feinen Speisen des Königs konfrontiert war, die ja den Göttern immer geopfert wurden, da entschloss sich Daniel, man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Und Obwohl es natürlich sehr gefährlich war, sich diesen Anordnungen des Königs zu widersetzen, das könnte auch bedeuten Kopf ab, zog er das durch und Gott schenkte ihm Barmherzigkeit. Und gerade vor dem Kämmerer, der ja die Verantwortung trug für diese Deportierten, der ja das genehmigen mussten, dass sie jetzt nur noch Gemüse und Wasser aßen und nicht mehr das Fleisch des Königs. Gott schenkte also Barmherzigkeit und Gott gab weiter diesen vier jungen Männern, heißt es, Kenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel aber machte er verständig in allen Geschichten und Träumen, sodass der König sie 10-mal besser fand als die anderen Traumdeuter. Und so galt Daniel jetzt als Weiser. Und so trat Daniel in den Dienst des Königs. Und drum traf ihn dieser Befehl, die Weisen umzubringen, ebenfalls so. Jetzt wurde es für Daniel selbst gefährlich, lebensgefährlich. Aber Daniel behielt Ruhe. Da heißt es im Vers 14, da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Daniel war also klug und verständig. Gott schenkte ihm eine Gelassenheit. Wir haben das heute schon von Joppe gehört, dass man eine Gelassenheit haben kann, die übernatürlich ist. Gott schenkte dem Daniel Gelassenheit in dieser schwierigen Situation. Und er bat den König um eine Frist. Und das war auch schon wieder gefährlich. Der König war ja aufgebracht, als die seine Traumdeuter Zeit schinden wollten. Und jetzt kam noch einmal Daniel und sagte, gib mir eine Frist, nochmals eine Frist. Aber auch hier schenkte Gott ihm Gnade. Und Daniel kündigte dem König die Deutung des Traumes an, obwohl er es noch gar nicht wusste. Er vertraute hier völlig Gott, völlig. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn ich ab und zu mehr von dem Daniel hätte. Wie viel Mal bringen mich ganz geringere Schwierigkeiten und Situationen, wo es überhaupt nicht um Leben und Tod geht, durcheinander oder beunruhigen mich. Daniel, in dieser Lebensgefahr, in der er stand, blieb ruhig. Es ist ein Geschenk Gottes, dass er ruhig bleiben konnte. Er zog sich in sein Haus zurück, verständigte seine Gefährten, seine Freunde und sie bildeten eine Gebetsgemeinschaft. So würden wir das heute nennen. Sie bildeten eine Gebetsgemeinschaft. Und mit Bitten und Flehen, mit Danksagen kamen sie vor ihren Gott. Er möge ihnen doch gnädig sein und hier den Traum und diese Bedeutung des Traumes ihnen kundtun. Sie wussten alle, dass sie völlig von der Gnade Gottes abhängig waren. Sie konnten nichts selbst tun. Es ging um Kopf und Kragen. Gott muss gnädig sein. Und Gott war gnädig. Gott war gnädig und gab, Vers 19, dem Daniel in einem Gesicht, bei Nacht das Geheimnis und offenbarte es ihm. Daniel träumte genauso wie Nebukadnezar. Nur der Gott des Himmels schenkte Daniel Verständnis und verstehende Bedeutung des Traumes. Und jetzt pries Daniel Gott. Gott hat eingegriffen, Gott hat ein Gebet erhört. Jetzt preist er Gott, Vers 20, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige und setzt ab und setzt Könige ein. Also Gott setzt auch die guten Könige und auch die bösen Könige ein. Wo wir es oft nicht verstehen können, wieso lässt das Gott zu? Auch die bösen Könige und die bösen Herrscher sind ein Teil seines Planes und seines Wirkens. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Daniel wusste ganz genau, es gibt wirklich keinen Menschen, der das dem König mitteilen konnte, was er wissen wollte. Nur Gott alleine ist allwissend. Nur Gott alleine kennt die Zukunft, kennt unsere Zukunft. Aber zu diesem Gott im Himmel, zu seinem Gott, hatte Daniel ein ganz tiefes Vertrauen. Mit diesem Wissen ging er jetzt zu Nebukadnezar. Und er fiel nicht gleich mit der Tür ins Haus und sprudelte mit seinem Wissen heraus, was er alles weiß. Nein, er gab zuerst vor dem König, dem Gott des Himmels, die Ehre. Vers 27. Das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise und Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkündigen. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Und noch einmal bestätigt er, dass alle Weisheit von Gott kommt. Vers 30. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Also, er gibt nochmals dem souveränen Gott die Ehre, dem Gott, der ihm alle Weisheit gegeben hat, die jetzt vonnöten ist. So kommen wir also zu dem Traum und seine Bedeutung. Er sagte zum König: Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Vielleicht können wir uns so eine Statue vorstellen. Im dritten Kapitel ließ Nebukadnezar ein Standbild aufbauen, 60 Ellen hoch, also rund 25 bis 30 Meter. Also ein riesiges Standbild stand vor ihm, das furchterregend war. Vielleicht können wir uns so etwas vorstellen. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Dieses Bild hatte König Nebukadnezar im Traum gesehen und er erschrak und war beunruhigt. Dann geht es weiter im Vers 34. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Dorn waren, und sie zermalmte. Da wurde Eisen, Dorn, Erz, Silber, Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf der Sommertenne, und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmerte hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Das ist der Traum, den Nebukadnezar geträumt hatte. Und jetzt sagte ihm Daniel, was er bedeutet. Er sagte: Du, o König, bist das goldene Haupt. Und Gott selbst hat diesem Nebukadnezar die Macht und die Stärke verliehen und hat ihm sein Königreich gegeben. Nebukadnezar wurde eingesetzt als Herrscher über das babylonische Reich. Und Gott benutzte auch hier den Traum von Nebukadnezar, um ihm zu zeigen, dass er der souveräne Gott ist, der alles übersieht, der alles weiß und der alle Macht hatte. Gott und sein Plan ist die Hauptsache dieser Geschichte hier im zweiten Kapitel. Und was hat Daniel gesagt im Vers 21? Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Es ist auch heute noch so. Präsidenten werden gewählt und Präsidenten werden abgewählt. Die Welt hat sich da nicht geändert. Aber Nebukadnezar wird nicht ewiglich König bleiben. Er sagt ihm: Nach dir wird ein anderes Reich kommen, geringer als du. Die silberne Brust und die Arme. Und ein nachfolgendes drittes Königreich, das eherne, bronzener Bauch und Lenden, wird über die ganze Erde herrschen. Und ein viertes Königreich wird sein, so stark wie Eisen, diese eisernen Schenkel. Und ebenso wie Eisen alles zermalmt und zertrümmert, und wie Eisen alles zerschmettert, so wird auch jenes alles zermalmen und zerschmettern. Dass du aber Füße und Zehen teils aus Töpferdorn und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit dem lebendigen Dorn vermengt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils aus Eisen und teils aus Dorn waren, so wird auch das Reich zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen und Dornerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht einander haften werden, wie sich ja Eisen und Dorn nicht vermischt. Im Weltzeitlauf ist es so, ein Reich folgt dem anderen. Und heute wissen wir natürlich mehr, wie Daniel gewusst hat. Wir können von der Geschichte her feststellen, was diese vier Reiche sind. Das erste war also das babylonische Reich, zu diesem Zeitpunkt mit dem Nebukadnezar als König, das goldene Haupt. Und dieses Reich wurde abgelöst von dem Medo-Persischen Reich. Das ist das Silber und die beiden Arme. Und das dritte Reich ist das griechische Reich unter Alexander dem Großen, der in kürzester Zeit ein riesiges Weltreich eroberte, von Ägypten bis weit nach Persien hinein. Und das römische Weltreich ist das vierte Reich, das an der Macht war, als Jesus geboren wurde. Es ist nicht unbedingt entscheidend, dass wir das alles wissen, sondern das Entscheidende ist eigentlich, was im Vers 34 steht. Der Stein, der ohne Zutun von Menschenhänden all diese Reiche vernichtet und sich selbst zu einem großen Berg wurde. Ein Berg ist, wenn er symbolisch verstanden wird, immer ein Hinweis auf einen König oder auf ein Königreich. Vers 34 beschreibt eigentlich Gottes Wirken mit seinem Sohn, den er zum Messias für sein Volk gemacht hat und für uns zu unserem Retter, Jesus Christus. Als der Sohn Gottes das erste Mal hier auf Erden war, beugte er sich unter das vierte Reich, unter die Römer, die damals wirklich stark waren wie Eisen, stark und brutal. Und er ließ sich wie ein Verbrecher von ihnen ans Kreuz schlagen. Nicht, weil er keine Macht hätte über dieses Reich oder über die Römer. Nein, er musste zuerst ein Problem lösen, nämlich das Problem der Sünde und der Sünden, unserer Sünde und unserer Sünden. Bei seinem zweiten Kommen wird er wieder auf dieses wiedererstandene römische Reich treffen. Zehen aus Eisen und Dorn. Und dann wird er es zermalmen. Und er wird die Herrschaft antreten. Sünde trennt von Gott. Sünde macht ihn zu einem fernen Gott, zu dem man keinen Zugang hat. Aber Gott will ja seinen Geschöpfen nahe sein. Er will Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Er will eine Beziehung mit ihnen. Und schon Jesaja geht auf diesen Stein ein. Er schreibt, ich weiß nicht, 200 Jahre vor Daniel schreibt er schon in Jesaja 28, Vers 16. Darum, so spricht Gott, siehe, ich lege in Zion einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Stein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Und auch Paulus nimmt dieses Bild des Steines auf. Er schreibt im Römer 9, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zustande werden. Genauso im Markus-Evangelium, im Kapitel 12, ist von diesem Stein die Rede. Und auch Petrus geht darauf ein, im ersten Brief 2, 7, ab 7, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Jesus Christus ist gekommen, um ein ewiges göttliches Königreich aufzurichten. Alle menschlichen Reiche, alle menschlichen Werke werden vergehen. Heute haben wir noch von Babylon Ruinen oder von anderen Reichen gibt es Ruinenstätten, Ausgrabungen. Aber ich glaube, da bleibt nichts übrig. Wie Spreu wird er diese Reiche zerstören. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das schreibt auch Johannes. Und das ist der Plan und der Ziel, das Ziel Gottes, sein ewiges Reich. Das ist das Ziel. Und die Frage ist eigentlich nur, bist du dabei in diesem ewigen Reich? Baust du dein Glaubenshaus auf diesen Stein, auf diesen Felsen? Ist Jesus der Eckstein deines Glaubens? Oder ist er für dich ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses? Ich hoffe natürlich sehr, dass das Erste gilt. Dass wir unser Glaubensgebäude auf diesen Felsen, auf Jesus Christus bauen. Auf den Gott des Himmels. Dieser Stein, der ohne Zutun von Menschenhand, es ist alles Gottes Werk, ohne Zutun von Menschenhand auf diese Erde kam. Und irgendwie rollt er immer noch durch die Weltgeschichte. Sozusagen ein Rolling Stone. Immer noch entstehen Reiche, immer noch vergehen Reiche. Es gibt Staaten, die einen Aufschwung erleben, wirtschaftlich, militärisch. Und es gibt wieder Staaten, die in der Versenkung verschwinden und bedeutungslos werden. Das ist so auf der Welt. Und was immer auf dieser Welt geschieht, egal ob politische Turbulenzen, wir hören jetzt wieder von den Scharmützeln zwischen Israel und dem Iran, dass da gezünselt wird. Wenn wir von Krisen hören, Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Klimakrisen, Naturkatastrophen. Gott baut sein Reich. Gott baut sein Reich. Und der Sohn Gottes ist wieder beim Vater. Er sitzt zu Rechten. Und er wird vertreten durch den Heiligen Geist hier auf Erden. Und der Heilige Geist sammelt immer noch Bürger für sein ewiges Reich. Bist du ein Bürger des ewigen Reiches? Hast du den Reisepass von Gottes Reich in der Tasche? Ich hoffe, denn in Philipper steht auch 3, Vers 20, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als unseren Retter. Ich möchte nochmal zusammenfassen. 4 Punkte. Gott ist kein ferner Gott. Gott will dir nahe sein. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Gott will eine Beziehung mit dir. Er will in dir Wohnung nehmen. Zweitens, Gott ist ein souveräner Gott. Er kennt deine Zukunft und er hält alles in seiner Hand. Nichts geschieht, ohne dass er es zulässt. Drittens, Gott ist ein ewiger Gott, der sein ewiges Reich baut. Das ist sein Ziel und er kommt zu seinem Ziel. Und viertens, alle Menschen, die an den Sohn Gottes, Jesus Christus, glauben, den er gesandt hat, sind schon Bürger seines Reiches. Schauen wir uns nochmals die Reaktion von Nebukadnezar an, in diesem zweiten Kapitel, ab dem Vers 46. Da steht, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl, ihm Speiseopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Der König Nebukadnezar war überwältigt. Es hat ihn praktisch umgehauen, dass Daniel ihm so exakt seinen Traum erzählen konnte und seine Deutung und seine Bedeutung. Wie viel mehr müssten eigentlich wir überwältigt sein und dass es uns umhaut und uns freut, dass Gott uns so in seinem Plan und seinen Plan offenbart und den Plan der Erlösung uns so aufzeigt, dass wir das alles erkennen dürfen, dass er uns so viel Licht schenkt über seinen Willen, über sein Wirken und über sein Ziel. Freuen wir uns doch, dass wir ein Teil seines ewigen Reiches jetzt schon sind. Alle die an Jesus Christus glauben. Amen.